I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Psycho von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960. Wir schauen die DVD und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin und an alle da draußen.
Ja Markus, wie immer zu Beginn die Frage, warum du dir Psycho heute gewünscht hast zur Besprechung.
Ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass wir ja schon von Hitchcock Vertigo besprochen haben.
Genau.
Und da, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, den habe ich damals eingeführt mit Hitchcocks besten Farbfilm. Mhm. Und ja, bei dieser Einschränkung, Hitchcocks besten Farbfilm, bleibt natürlich die Frage offen, ja, was ist denn der beste Film von Hitchcock? Mhm. Und die Frage beantworten wir heute, nämlich mit Psycho. Ein Film, mit dem Hitchcock sehr viel Grundlagenarbeit gelegt hat, mehr oder weniger, der wichtig war auch dann in den 60er, 70er Jahren für die Entwicklung des Giallo in Italien, der aber natürlich auch den Serienmörder-Thriller und letzten Endes auch ein Vorbild dann für die Slasher-Filme wurde in den 70er und 80er Jahren und der das Horror- und das Thriller-Kino ganz maßgeblich geprägt hat. Vorlage ist ja auch dann der Roman von Robert Bloch, der wiederum sich ja auf den realen Fall Ed Gein bezieht, der wiederum ja auch ganz anderen Zusammenhängen, Texas Chainsaw Massacre oder Schweigen der Lämmer, ja auch schon später dann verarbeitet wurde, nochmal in ganz anderer Form. Und wir haben es auch tatsächlich ganz interessanterweise ja mit einem Film zu tun, der mehrfach auch Überraschungen bisschen zu Twists bietet. Wir spoilern jetzt einfach schon mal das Ende. Wer jetzt den Film bisher noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich anschauen und danach erst weiterhören. Zum einen haben wir ja die Überraschung, dass die bekannteste Darstellerin des Films ja nach halben, dreiviertel Stunde des Films stirbt. Und wir haben natürlich dann ganz am Ende den Twist, dass die Mutter gar nicht existiert, sondern dass Norman der Mörder ist.
Genau, ja.
Und das war so, also es war jetzt nicht unbedingt der erste Twist der Filmgeschichte, da gibt es einen anderen Film für, den man mal dazu nennen kann, aber es war auf jeden Fall so neu und so ungewohnt, dass da eine riesige Kampagne für gefahren wurde, dass es quasi verboten wurde, Leute noch nach Filmstart reinzulassen in den Film, dass die warten mussten, bis die nächste Vorstellung des Films beginnt, dass richtig sogar gesagt wurde, verraten Sie auf gar keinen Fall das Ende. Und dass Hitchcock, als er die Rechte für die Verfilmung gekauft hat, im Anschluss auch sämtliche Ausgaben des Buches, die er irgendwo finden konnte, auch versucht hat aufzukaufen, damit möglichst wenig Leute wissen, wie die Story weitergeht.
Ja. Ja, sehr gut. Also auch damals schon, 1960, Spoilern waren ein großes Thema.
Ja.
Was ich vielleicht noch vorweg ergänzen würde, wir haben natürlich in diesem Film eine der ikonischsten Horror- oder Psycho-Sequenzen, die wahrscheinlich jeder kennt, auch der den Film nicht kennt, würde ich jetzt mal so behaupten. Auch natürlich bekannt in vielen Parodien, ne, die Duschszene sozusagen.
Ja.
Und was ich vielleicht auch vorab nochmal sagen will, was mir in der Vorbereitung auch nochmal aufgefallen ist, wie innovativ auch die Kameraführung in dem Film ist und war. Das werden wir natürlich an entsprechenden Stellen auch nochmal näher beschreiben.
Ja, bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz einmal eine Sache loswerden. Ich hatte sogar mal die Gelegenheit, den Film im Kino zu sehen bei einer Wiederaufführung.
Oh ja.
Im Metropolis, das ist das Bahnhofskino in Bochum. Ich glaube, die VHS hat das damals da gemacht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich sogar die Gelegenheit, den auf der großen Leinwand zu sehen. Das war auch das letzte Mal, bevor ich mich jetzt auf die Folge heute vorbereitet hatte, dass ich den Film gesehen hatte. Und ich freue mich auch schon wieder sehr, jetzt gleich mit dir den Film zu besprechen.
Ja, klasse. Also, bevor wir starten, noch ganz kurz ein Hinweis. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeier. Besucht meine Webseite martinbornemeier.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Gut. Ja, du hast es schon erwähnt. Wir schauen die DVD. Wir schauen auf Deutsch. Mhm. Und wir sind wieder mal bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden und wie üblich zählen wir zurück und drücken bei Play die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und wir sehen, dass es ein Paramount-Film ist.
Genau.
Und wir haben schon die Sequenz, ja. Mit der
die ja auch
großartigen Musik.
Ist, ne? Ja.
Soul Bass hat die Sequenz gestaltet. Musik natürlich von Bernard Herrmann. Auch schön, ne? Wie der Filmtitel sich so innerhalb verschiebt, ne? Mhm. Was ja auf diese verdrehte Psyche dann von Norman hinweist, ja. Dann, ne?
Genau. Ich muss sagen, ich habe bei diesem Intro, also wir haben das ja auch schon über dem Paramount-Logo gesehen, diese Zeilenstruktur, ja. Die jetzt ja auch hier im Vorspann immer über den Bildschirm huscht, dass das irgendwie auch was, das hat natürlich die Assoziation bei mir zum analogen Fernsehen. Hm. Aber in diesem Fall soll es wahrscheinlich diese doppelte Identität, also dieses Schraffierte sozusagen symbolisieren.
Hm. Ja, Twisted Mind, wie man ja auf Englisch dann sagen würde. Und Hitchcock war so begeistert übrigens von der Musik, dass er entschieden hat, dass Bernard Herrmann das doppelte Gehalt bekommen soll oder die doppelte Gage bekommen soll. Und hat dafür gesorgt, dass er $34.000 kriegt. Mhm. Und hat auch später gemeint, ein Drittel des Effekts von Psycho kam aufgrund der Musik.
Ja, da haben wir auch seinen Namen gerade im Vorspann gehabt. Mhm.
Und auch schön, dass Hitchcock sich selber auch noch mal so... Und das hatte jetzt schon so ein bisschen was... Auch schön, wie jetzt diese Balken wieder zurückgefahren sind, ne? Bei der Überblendung. Das hatte schon so was von so einer Impulsamplitude oder in irgendwelche Form von Aufzeichnungsgeräten.
Ja, das stimmt. Ja. Und wir werden jetzt auch mit so einem Schwenk eingeführt. Mhm. Wir sind in Phoenix.
Genau.
Und wir kriegen sogar hier die Angaben zu Datum und Zeit vor allen Dingen auch.
Genau, es ist kurz vor Weihnachten. Auch wenn man das im Film selber nie wirklich mitkriegt.
Nee. Und man könnte auch sagen, spielt das eine Rolle?
Eigentlich? Es spielt keine Rolle, es ist halt nur ungewöhnlich. Ne? Weil normalerweise würdest du annehmen, dass du ja in so einer Straßenszene irgendwann auch mal was sehen würdest dazu. Es hat ja keine Weihnachtsdeko.
Genau, richtig.
Also wenn, dann schmeißt einen eher raus. Ja.
In dieses Zimmer rein, was auch ein super eigentlich Effekt eigentlich war. Mhm. Also wir lernen als allererstes den Sam und Marion kennen.
Genau, und bei Marion gibt es jetzt schon eine sehr interessante Symbolik, denn du siehst, jetzt hat sie einen weißen BH und später hat sie ja auch dann die weiße Handtasche. Und nachdem sie die $40.000 klaut, hat sie schwarzen BH und schwarze Handtasche.
Ah. Also obwohl es ein kein Farbfilm ist.
Haben wir Farbsymbolik.
Haben wir Farbsymbolik, ja, genau.
Ja. So, also wir sehen hier, dass die beiden offenkundig kein verheiratetes Paar oder so sind, sondern sich irgendwo so nur bei Gelegenheiten treffen können. Mhm.
Ja.
Das sage ich jetzt mal für einen Film von 1960 jetzt auch nicht unbedingt so selbstverständlich war, das so darzustellen.
Ja, und wir erfahren halt auch, dass sie ja nicht in derselben Stadt wohnen. Mhm. Also Marion ist ja in der Mittagspause, wie sie gerade erzählt hat. Und Sam ist auf Geschäftsreise und hat einen Stopp in Phoenix gemacht.
Ja.
Und was man hier auch nochmal super sieht, dass die Streifen wieder schön aufgenommen wurden, ne? Also weil hier die Lamellen vom Fenster, ja, die sind ja wirklich wie im Vorspann.
Ja, genau. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob das die quasi darstellen sollen oder ob das die Streicher sein sollten, ne, die Saiten. Mhm, oder ob das dann letzten Endes die Stiche sein sollen, die das Messer von später dann machen wird. Ist also viel Symbolik auch da drin. Mhm. So, jetzt erfahren wir auch ein bisschen was zur Vorgeschichte von ihm. Mhm. Wir erfahren was zum Thema Hochzeit. Wir erfahren, dass er Schulden hat. Mhm. Ich finde es insofern ja auch interessant, die Erzählweise des Films ist ja auch interessant, weil all das, was wir jetzt hier erfahren, das spielt ja später überhaupt gar keine Rolle mehr.
Richtig. Ich hatte auch gerade so die erste Frage, worum geht es eigentlich in dem Film? Also was ist sozusagen das Thema? Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie multiple Persönlichkeit das Thema ist. Ich habe auch überlegt, geht es um Glück und Geld?
Oder ja, nee, um Geld geht es ja eben gerade nicht. Das wird doch am Ende, sagt das doch sogar der Psychiater. Es ging nie ums Geld. Das ist es ja gerade. Das, was wir jetzt, das, wovon wir jetzt am Anfang denken, deswegen auch diese Kampagne mit dem, sobald der Film anfängt, darf keiner mehr rein. Weil wir das alles, was jetzt in der ersten halben Stunde kommt, ist ja reine Nebelkerzen von Hitchcock. Das spielt ja überhaupt keine Rolle mehr alles. Und ob sie jetzt diese 40.000 geklaut hat oder gar nichts und einfach nur so zu ihm fährt oder fahren will, das spielt ja gar keine Rolle. Ja. Es ändert ja für die Story nichts. Das meine ich.
Mhm. Ja.
Wichtig ist nur, dass sie ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, in dem Motel absteigt.
Und alles. Richtig, stimmt.
Und dann beginnt ja eigentlich die Story. Und alles, was davor ist, ist ja völlig unwichtig. Das können wir alles raus. Der Film könnte theoretisch auch damit anfangen, dass Marion langsam müde ist, auf der Straße langfährt und in ein Hotel absteigt.
Ja, allerdings nochmal ein kurzer Hinweis. Was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass das Thema, ich glaube, Psychopharmaka ja hier schon eine Rolle spielt, weil die Kollegin von Marion ihr anbietet, diese Tabletten zu nehmen zur Beruhigung.
Ja, das könnte man jetzt sagen, ne? Dass das schon so ein subtiler Hinweis ist, worin es eigentlich geht.
Ja, und jetzt auch hier der Käufer, ne, der ja dann die 40.000 überhaupt ins Spiel bringt. Erzählt auch von seiner Tochter, die am nächsten Tag heiraten soll.
Das Unglück fernzuhalten besticht er es. Aber das wird ja irgendwann nicht mehr funktionieren.
Ja, aber du hast recht. Man könnte jetzt schon so den Eindruck erwecken, also es geht um Glück, also in Form von Partnerschaft, Geld. Um Geld, ne? Mhm. Was auch irgendwie damit zusammenhängt, irgendwie ein Heim zu kaufen. Also wir haben ja auch Marion und Sam in einer, das war ein Hotelzimmer, ne, nehme ich an.
Ja, davon ist auszugehen.
Getroffen.
Ja, und auch das Thema, ne, er war verheiratet, ne, hat da noch Schulden aus der alten Ehe, all solche Sachen, ne. Alles völlig unwichtig, alles völlig banal im Angesicht in dem Moment, wo sie den Fehler macht. Also sie macht ja viele Fehler, ne, inklusive des Geldstehlens. Aber der wirkliche Fehler, den sie macht, der ihr zum Verhängnis wird, ist dann der, dass sie einfach nur ins falsche Hotel absteigt.
Ja, sie ist im Prinzip auch, wie wir das ja erfahren, ist ja irgendwann mal eine neue Straße gebaut worden.
Ja, und deswegen steigen da nicht mehr so viele ab.
Genau, richtig. Deswegen ist sie ja eigentlich auch vom Weg abgekommen. Ne?
Das gilt also, übrigens, oh, das ist eine schöne Interpretation. Das gilt übrigens auch als Filmfehler hier, diese Geldbündel, weil das könnten eigentlich keine 40.000 Dollar sein wohl.
Okay.
Rein, also ne, von der Größe her ist es, also so rein vom.
Ich glaube, wir sehen auch hinterher, dass es Hunderter sind, ne?
Genau,
wenn die da das, Geld abzählt vom, für das Auto.
Genau, und das ist zu wenig, um 40.000 zu sein, wenn es Hunderter alles sein sollen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja diese Lüge, die sie jetzt auch erzählt. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein schöner Satz. Gegen das Pech im Leben gibt es keine Pillen. Und ja, das ist ja genau das Problem, das sie dann haben wird, weil sie dann eben einfach nur das Pech hat, im falschen Hotel zu landen. Und siehst du, jetzt hat sie sich entschieden, schon das Geld zu klauen und hat den schwarzen BH. Mhm.
Ich finde hier auch jetzt, sag ich mal, in dieser, boah, es ist schon ein Packen, aber ich glaube, es sind Tausender, oder?
Nee, es sind Hunderter.
Ja. Was ich hier in dieser
dann wären das ja nur 40 Szene. Scheine, wenn es 1.000
wären. Ach so, wären. Ja. Okay. Aber gut, es ist gemischt. Ne? Also was ich hier ganz gut finde ist, ich rechne damit, so gleich ist das Paket weg. Gleich ist es weg. Also weil es einfach so vom Schnitt so suggeriert wird. Ne? Also sie kontrolliert immer, ist das Bündel noch da? Sie packt ihre Sachen.
Ja, und das ist ja, wir können ja mal, wir haben ja schon mal in irgendeiner Folge über den Begriff MacGuffin gesprochen. Ja. Und jetzt eignet sich das ja besonders gut in dem Zusammenhang, weil diese 40.000 Dollar sind der klassische Hitchcock-MacGuffin.
Ne? Ja.
Sie setzen die Handlung in Gang. Sie sind der Grund, warum Marion da abhaut und dahin fährt. Guck, ja, war die schwarze Handtasche. Sie sind der Grund, warum Marion abhaut und dahin fährt und im falschen Hotel absteigt und alles. Aber für die Handlung, die alles, was danach kommt, haben die 40.000 Dollar gar keine Bedeutung. Ob sie 40.000 Dollar dabei hat oder 40 Dollar, das interessiert Norman nicht. Er bringt sie so oder so um. Und er klaut das Geld auch nicht.
Nee, richtig, das Geld verschwindet ja dann auch mit in diesem Sumpf. Ja. Ne?
Ja. Also das interessiert ihn nicht. Und genau darum geht's. Ja. Ne? Es ist das könnte genauso gut ein Diamantenkollier sein oder irgendwie eine Besitzurkunde für irgendein Haus. Oder einfach nur Fotos, die jemanden, kompromittierende Fotos für jemanden. Oder sie könnte einfach nur, oder sie könnte einen Mord gesehen haben und abhauen und die, oder jemanden. Ne, alles, aber im Prinzip spielt alles keine Rolle. Und das ist natürlich auch eine schöne Szene hier, wo sie dann so in Gedanken jetzt durchspielt, was jetzt alles passiert. Und da haben wir ein bisschen
Weihnachtsdeko. Ja, hast recht, ja.
So, und er ist jetzt natürlich ein bisschen überrascht, dass sie im Auto sitzt. Und da gehen die Streicher wieder los. Weil das ist, weil noch glaubt sie, dass das die größte Bedrohung für sie ist.
Dass sie entdeckt wird?
Ja. Und jetzt sieht man, wie sie nervös ist. Ist sie schon außerhalb der Stadt? Schöne Nachtfahrtsequenz auch.
Ja, vor allem, ich muss auch sagen, wenn gleich der Regen einsetzt.
Jetzt hat sie irgendwo geschlafen.
Genau. Also man denkt erst, boah, ist sie eingepennt und einfach abgekommen von der Straße?
Was ist es überhaupt für eine Straße? Ist ja auch die nächste Frage. Ne? Gerade eben war sie offensichtlich noch auf dem Highway. Und jetzt ist sie auf einer Straße, die gefühlt nicht mal zweispurig richtig ist.
Ja, umfangs, sie staubt auch. Ja. Also es ist. Ja, wobei das ist der
Standstreifen. Ja. Aber du siehst, ich weiß nicht mal, ob da ein Mittelstreifen überhaupt war.
So, der Polizist klopft an ihrer Fenster. Ja, und sie hat natürlich direkt erstmal auch. Ja, genau, sie hat natürlich.
Das ist natürlich auch eine schöne Ironie, ne? Dass sie beim Schlaf im Auto sicherer war als im vermeintlich sicheren Motel. Ne? Mhm.
Also eigentlich fällt allen auf, dass irgendwas nicht stimmt, ne?
Ja gut, sie benimmt sich natürlich auch sehr verdächtig, ne? Und ich sag mal so, jemand, der alleine in einem Auto neben einer Landstraße pennt, ist ja jetzt auch nicht ganz unverdächtig, ne? Mhm. Übrigens, falls du dich fragst, was es eigentlich diese $40,000 sind im Endeffekt, mit denen sie da durchbrennt, das wären so im heutigen Wert über 350.000. Inflationsbereinigt, okay. Ne? Also das ist schon eine Menge, mit der man, Geld. Das ist auch eine Menge, mit der man schon mal durchbrennen kann, auch wirklich. Mhm.
So, der Polizist überprüft die Zulassungspapiere.
Ja. Aber das setzt ja das nächste Ding in Gang, dass sie ihr Auto verkaufen muss. Oder was heißt muss, aber Angst hat, noch mit ihrem Auto lang zu fahren. Mhm. Was ja wiederum auch schön, also es ist natürlich nicht unwichtig alles, aber weil es natürlich diese Kette weiter in Gang setzt. Es macht natürlich ihre Spur, dadurch, dass sie ihre Spur verwischt, ist natürlich auch schwieriger für diejenigen, die den Mord an ihr aufklären wollen oder ihr Verschwinden zu dem Zeitpunkt noch. Also sie hilft ja, also sie hilft letzten Endes ihren Mörder damit, ohne es zu wissen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt.
Gorman. Ja, sie ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, wieder auf die größere Straße aufgefahren, ne? Also wir hatten ja eben da so eine Auffahrt und das Polizeiauto ist immer noch hinter ihm.
Das war eher eine Abfahrt jetzt, ne? To Gorman.
Ja, wobei ich glaube, der Polizist fährt da ja ab.
Ja gut, trotzdem war es ja eine Abfahrt dann, wo To Gorman drauf. Ja, wobei sie fährt jetzt dahin, sie kauft sich ja jetzt. Das war das Ding, wo ich vorhin meinte, hier gibt es keine Weihnachtsdeko in dem Ort.
Ah ja, okay, ja.
Und der Autohändler, wo sie gleich hinfährt, da guckt, ne, da sind nur die normalen Wimpel, das sind keine Weihnachtsdinger. Das ist, der war wohl neben den Universal Studios oder so ähnlich. Und deswegen hat man da halt gedreht, weil es direkt daneben war. Und weil Ford damals, es gab ja die Fernsehserie Alfred Hitchcock präsentiert, da war Ford damals der Sponsor. Und aus dem Grund hat man da eine ganze Menge Fahrzeuge ersetzt, die da auf dem Gelände standen und hat dann eben Ford Fahrzeuge darauf gefahren.
Was hier auch ganz schön gezeigt wird, ist, dass sie den Wagen im Prinzip nach Nummernschild aussucht. Ja. Und jetzt holt sie sich erstmal eine Zeitung.
Wobei, was heißt nach Nummernschild aussucht? Das Nummernschild wird ja automatisch geändert, oder nicht? Ich meine, wenn sie den Wagen... ich weiß auch nicht, wie das in den... Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da funktioniert in Amerika. Weil sie scheint ja schon in Kalifornien zu sein.
Der Polizist ist wieder da.
Vertauschen sie auch ihren Mann. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, was neben dem Roman noch eine wichtige Inspiration für Hitchcock war, ist nämlich Henri-Georges Clouzots Die Teuflischen aus dem Jahr 55. Das war im Prinzip so ein kleiner französischer, also für das US-Studiosystem gesehen, Independent-Film, auch in Schwarz-Weiß, Diabolique auf Französisch, und hat auch eine sehr, sehr fiese Handlung mit Morden und so weiter. Und Hitchcock wollte im Prinzip sowas auch drehen, weil er so ein bisschen nach Vertigo enttäuscht war. Und dann wollte er eben auch so ein Schwarz-Weiß-Indie-Film drehen, der war auch relativ günstig. Ich glaube, 800.000 hat er insgesamt gekostet. Und gab auch andere Leute, die das dann gesehen haben, dass das scheinbar so ein bisschen Parallelen hatte, der Film. Hitchcock hat nämlich von einem Vater einen Brief erhalten. Und dazu muss man wissen, in Die Teuflischen werden Leute in der Badewanne ermordet. Und okay, also er hat einen Brief erhalten von einem Vater, dessen Tochter beide Filme gesehen hat. Und nach Die Teuflischen hat sie sich nicht mehr getraut, in die Badewanne zu gehen. Und jetzt traut sie sich nicht mehr, in die Dusche zu gehen, nachdem sie Psycho geguckt hat. Und Hitchcock wiederum hat dann wohl geantwortet, der Vater soll sie doch einfach zur Trockenreinigung schicken.
Okay. So, der Autoverkäufer ist natürlich jetzt schon der zweite, der sehr verwundert ist, weil sie überhaupt nicht handeln will und den noch nicht mal Probe fahren, sondern einfach nur fragt, ja, was sie bezahlen muss. So, und jetzt müssten wir das sehen, dass es Hunderter sind. Ja gut, wir sehen es auch. Ja. Und sie zählt ja auch genau 7 Scheine ab, ne?
Wobei man natürlich jetzt da noch sagen kann, fällt ihm das in der Form wirklich auf, aber er macht keine Anstalten, das jetzt irgendwie als komisch zu tun, weil es halt eine Frau ist, so nach dem Motto. Ne? Wir sind ja immer noch in den späten 50ern, Anfang 60ern. Also, aber gerade weil es eine Frau ist, die alleine so ein Ding kauft oder tauschen möchte, wird er sich ja später trotzdem dran erinnern. Und auch ein weiterer Grund, warum Hitchcock den in Schwarz-Weiß drehen wollte, war, dass er die Befürchtung hatte, dass der vielleicht zu extrem in Farbe rüberkäme.
Ja, das ist ja wirklich eine sehr gute Strategie, dass man zum Beispiel blutige Sachen in Schwarz-Weiß macht.
Ja. Nicht zu
und ja. Das muss ich auch sagen, ich finde, es funktioniert halt hier in dem Film auch wunderbar. Also mir fehlt die Farbe nicht.
Nee, in dem Fall nicht. Und ja. Das ist ja auch dann ein Ausweis der Stärke von Hitchcock, dass er sowohl das so gut machen konnte, als auch, wir haben ja über die Farbsymbolik in Vertigo lang und breit gesprochen gehabt, dass er beides offensichtlich so virtuos gemeistert hat.
So, jetzt vergisst sie natürlich ihre Sachen sogar und der Polizist ist schon da.
Wobei natürlich die Frage ist, was denkt jetzt der Polizist? Hält er sie für verdächtig oder glaubt er eher, dass sie vor irgendwem abhauen will?
Also diese Stimmen hier, ne, die sind ja jetzt auch irgendwie interessant, weil wir sozusagen das Gespräch zwischen dem Autoverkäufer und dem Polizisten haben.
Ja, und dass sie sich ja vorstellt, ob das wirklich so stattfindet, weiß ja kein Mensch. Kann ja genauso gut sein, dass er sie fragt, hatten sie das Gefühl, sie hat Angst vor irgendwem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ne?
Ja, und was mir zum Beispiel auch auffällt, ist sozusagen die ganze Zeit, dass ich mich frage, warum heißt der Film Psycho? Und hier kriegt man jetzt auf einmal so eine Idee, vielleicht hat das was mit ihr zu tun, vielleicht ist sie der Psycho.
Weil man natürlich sagen muss, das ist für damaliges Publikum ja nochmal ganz anders, weil diesen Begriff gab es ja in der Form noch gar nicht. Ne? Das ist auch später dann ganz am Ende, wo der Psychiater dann erzählt, da verwendet er ja zumindest im Original, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das in der deutschen Fassung auch macht, den Begriff Transvestit. Und da musste tatsächlich der Drehbuchautor nachweisen, dass das ein Begriff in der medizinischen Psychiatrie ist, also medizinischer Fachbegriff ist, für die Altersfreigabe. Ja. Weil die Dingens dachten, dass er eventuell da versucht, irgendwie ein unangemessenes Wort reinzubringen.
Verstehe. Ja, da würde ich später gerne auch nochmal drauf kommen. Auf diese, also hier sieht sie ja schon psycho aus, sage ich mal. Mit diesem Blick. dass mir eigentlich so, also aus heutiger Sicht, diese ja, psychiatrische oder psychologische Analyse am Ende, ja, die wirkt mir zu einfach.
Ja, ja.
Und ich glaube, das würde man heute auch so nicht mehr machen. Also ja. Man merkt hier schon dann, das ist unter einem sehr freudschen Eindruck.
Ja, zum einen das und offensichtlich ja noch ein Publikum hatte, was diese Art von Film ja noch gar nicht kannte. Ich meine, heute nehmen wir das in gefühlt jedem dritten Thriller hin, dass der Mörder halt psychisch krank ist und das deswegen macht. Aber das war ja, damals noch nicht so in der Form verbreitet. Und auch diese Erklärung. Ne? Und heute der Twist, der ist zwar gut, aber ich sag mal so, das ist
die halt Erklärung ist so
einfach. Nee, nicht die Erklärung, sondern der Twist an sich ist jetzt aber auch nichts. Darauf wäre ich nie gekommen. Sondern ich wage zu behaupten, wenn du heute so eine Handlung machen würdest, würden da auch noch mal Leute drauf kommen. Während des Guckens. Weil das damals eben völlig unmöglich war. So Bates Motel.
Ja.
Und jetzt fängt der Film ja eigentlich so richtig an.
Ja, okay. Ja, finde ich gut. Also das
Und wir sehen auch, wir sind im Dunkeln, niemand ist da, es regnet, es ist eine unwirtliche Atmosphäre. Sie muss erst mal gucken, was ist das hier überhaupt alles? Wo sind wir hier?
Ja. Weißt du ungefähr, was für eine Entfernung das ist? Also sie ist ja von Phoenix nach Fairbanks oder wollte nach Fairbanks?
Los Angeles, ne? Glaube ich.
Genau.
Das ist sowieso einer der größten tatsächlich Filmfehler des Films. Diese Inkonsistenz dieser Strecke, die sie da zurücklegen muss. Weil also Phoenix nach Los Angeles, Fairvale. Und ja, damit ist wohl so eine Art Vorort von L.A. gemeint.
Sam wohnt da.
Genau. Ne? Und also heutzutage würde man circa 5,5 Stunden mit dem Auto von Innenstadt zu Innenstadt fahren. Also ohne Staus. So.
Okay, also müsste man eigentlich gar nicht übernachten.
Und ne? Wenn man jetzt überlegt, dass wir ja den 60er Verkehr und nicht den 2020er Verkehr haben, ne? Heißt das ja nochmal, dass sie eher tendenziell schneller durchkäme. Also. Also, dass sie irgendwie mehr wie 6 Stunden unterwegs ist, ist halt unrealistisch.
Ja, vor allem, sie hat ja schon einmal geschlafen. Ja,
ne? Das auch nochmal. Und später, glaube ich, wird ja sogar noch erwähnt, dass es ungefähr eine Stunde von hier oder so. Wenn sie dann ermitteln.
Ach so, aber ich glaube, die ermitteln von Fairway aus.
Ach so, das weiß ich jetzt nicht.
Also ja, gut. Aber ich habe mich auch erst verwundert.
Aber egal, es macht
warum
so
dann,
oder so, passt es halt.
Ihre Schwester, genau, richtig, ihre Schwester und der Abogast so schnell dahin fahren konnten.
Ja, und wir haben den Auftritt von Norman Bates. Gespielt von Anthony Perkins. Und die beiden durften wohl auch, was ja jetzt für Hitchcock nicht so selbstverständlich war, ein bisschen improvisieren. Da haben wir es, 15 Meilen sind es bis Fairvale. Auch, das ist halt auch so eine Sache, die ja so eine gewisse Tragik dann ist. Ne? Sie hätte eigentlich nur noch mal, sie hätte ja eine halbe Stunde bloß noch Fahrt gehabt. Ne? Und wir haben natürlich das Vogelmotiv, das wir hier schon haben, was ja später nochmal von Bedeutung wird. Und was natürlich insofern interessant ist, wenn man bedenkt, dass der nächste Film von Hitchcock Die Vögel war. Was war eigentlich so dein erstes, ich meine, du hast wahrscheinlich gewusst beim Sehen, dass er der Mörder ist, aber was ist denn so dein erster Eindruck von Norman Bates gewesen?
Verunsicherter, verlorener Typ irgendwie. Ja.
Ist insofern interessant, weil das eine komplett unterschiedliche Version ist vom Roman. Da ist er wohl so ein fetter, glatzköpfiger, schmieriger Typ. Und dementsprechend ist es ganz interessant, dass Hitchcock ihn da offenkundig deutlich weniger bedrohlich gemacht hat, sagen wir es mal so.
Mhm.
So, jetzt haben wir, packt sie den Koffer aus.
Und denkt aber erst, was mache ich mit dem Geld?
Ja, wo verstecke ich das jetzt? Hotel Safe gibt's noch nicht. Also, beziehungsweise gibt es vielleicht schon, aber das ist ja dann damals so ein, also so, das ist dann halt damals nicht
in so einem Hotel.
Im Hotel gewesen, sondern das waren ja dann meistens so ein großer Safe, wo du dann mit einer Nummer die Sachen dann zentral gelagert hast.
Ja, und die Zeitung verhindert ja im Prinzip auch, dass, also ich meine, Bates war ja nicht interessiert an dem Geld, aber dadurch, dass sie es in der Zeitung versteckt, findet Bates es ja dann beim Aufräumen auch nicht, ne?
So, jetzt hören wir die Diskussion. Und das Haus, das Haus ist insofern interessant, weil es das Haus schon gegeben hat, seit 1925 als Bild. Nämlich das ist nämlich auch stark inspiriert von Edward Hoppers House by the Railroad von 1925. Und es sieht wirklich fast genauso aus.
Ich finde das Haus gruselig und furchtbar.
Tja.
Aber das ist wahrscheinlich auch die Idee, ja, ne?
Übrigens, im Original ist es wohl tatsächlich Perkins, der sowohl seinen als auch den Dialog der Mutter macht. Also.
Ah. Ja, ich finde es aber jetzt für den Effekt am Ende, ja, schon ein bisschen besser, dass es, also jetzt zumindest in der deutschen Synchro.
Wobei man, ja, also ich sag mal so, wenn man niemanden gefunden hat, der das so gut hingekriegt hat, in Synchro, aber ich sag mal so, das klingt schon im Original, ich hab's mal reingehört, das klingt schon ziemlich gut.
Aber man denkt trotzdem, es sind zwei Personen.
Ja, ja. Man weiß es ja
nicht. Ah, ja.
Hier ist natürlich auch schön, wir sehen eine Reflexion von Norman hier, ne? Im Fenster.
Ja, du hast recht. Ja, die sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Das ist wirklich gut. Weil er sich auch eben gerade so versprochen hat oder irgendwie so dieses, da kam so ein bisschen dieses Doppelte raus.
Und weil er ja auch gerade, eben mit seiner Mutter gesprochen hat. So, jetzt leider sie noch
ein bisschen. Ja, das ist schon auch so ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, gruselig, ja, oder so.
Würdest du als Frau nicht mit dem noch ein bisschen nach zu Abend essen wollen?
Nee, vor allem dann auch so dieses, ja, in meinem Büro ist es viel wärmer und gemütlicher. Und jetzt sagt er nochmal, hier in meinem Wohnzimmer ist es noch schöner. Und naja, schön.
Ja, gut. Auf jeden Fall ist es schön vollgestopft.
Ja.
Und das ist natürlich, also die Vögel. Also die Vögel, die wir da sehen, haben natürlich auch gewisse symbolische Bedeutungen.
Ja.
Muss mal gerade gucken, wo ich das habe.
Ja, aber auch, also generell so ausgestopfte Vögel oder tote Tiere, das ist ja auch immer so ein bisschen.
Ja.
Ja, also gerade weil die auch so von unten angeleuchtet sind und man diese Schatten hat, das wirkt schon so sehr gruselig, ne?
Ja. Da haben wir es ja, Vögel fressen eine Unmenge. So, und das ist natürlich sehr schön, wie er sich da gerade versprochen hat, ne? Und sein Hobby ist eigentlich alles Mögliche zu töten? Stelle ich jetzt mal als Frage in den Raum.
Ja.
Ja, Ja, und
Genau. Also wenn man jetzt weiß, dass er es ja auch versucht hat, seine Mutter zu konservieren, was ihm nicht so ganz gelungen ist, dann verstehen wir auch, warum er lieber Vögel ausstopft.
Ja. Auch schön, dass die Mutter hilflos ist, ne? Das ist natürlich mit der beste Satz des Films, ne? Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Ja, kurz dazu noch, also sind Eulen und Krähen teilweise, die wir haben.
Ja.
Und wir haben auch einen Wiedehopf, die im Mittleren Osten, also im Nahen Osten meine ich, und in Afrika teilen als ähnlich wie bei uns Eulen, also Weise, gelten. Und dann haben wir aber auch noch Fasane, die wiederum eher sehr dumm gelten. Ne?
Ah.
Also,
Ja.
und er hat ja genau hinter sich den Fasan.
Ja.
Ne? Also auch das könnte ja so eine Form von zweifacher Personalität sein, Persönlichkeit sein.
Ja, er hat sich damit abgefunden, ne? Mit seiner Situation. Also der Norman kämpft, also er hat wirklich so ein Verhältnis zu seiner Mutter. Also er ärgert
Ja,
sich
er
auch
wird
über
sie
sie,
ja am
ne?
liebsten im
Also jetzt
Stich
gerade der
lassen, manchmal.
Norman.
Aber er kann es nicht. Er kann es aber nicht, weil er es nicht
Ja.
möchte am Ende des Tages, sondern er kann es nicht, weil sie in seinem Kopf schon ist.
Ja.
Anders krank. Das ist übrigens wohl tatsächlich eine Parallele zwischen der Figur und Anthony Perkins. Auch dessen Mutter war, seit er 5 war, alleinerziehend.
Ah, okay.
Auch ein schöner Satz, wo sehr viel drinsteckt, ne? Ein Sohn ist kein Ersatz für einen Liebhaber. Kalt und feucht wie im Grab, ne?
Also er beschreibt jetzt gerade als Norman, was passieren würde, wenn er seine Mutter
Also
verlassen
das.
würde, wenn er könnte, ne?
So, und jetzt geht es natürlich um die Frage, ob sie in eine Anstalt oder in ein Heim heutzutage, würde man es ja eher sagen, nennen, bringen würde, aber natürlich. Und hier wird Norman jetzt plötzlich aggressiv. Auch ihr gegenüber. War er ja bisher überhaupt nicht. Aber hier sieht er sich jetzt ja bedroht, ne? Durch diesen Vorschlag, weil das würde ja alles kaputt machen, wenn Leute sich um die Mutter kümmern würden, weil sie dann ja erfahren würden, was wirklich los ist. Und das, ne, die Mutter ist harmlos, sie ist harmlos wie die ausgestopften Vögel. Ne? Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man das Ende weiß. Weil er tatsächlich, weil er letzten Endes sagt, was los ist. Ne? Ja, du wolltest was sagen?
Mir fällt auf, dass eigentlich generell bei den Dialogszenen, die relativ unspektakulär, sage ich mal, gedreht sind. Ne, also, ich meine, wir haben zwar vorhin ein bisschen andere Einstellungen gehabt, aber es ist trotzdem sehr, also sehr wenige Einstellungen eigentlich. Also gut, er legt sich jetzt hier immer so vor und zurück, ne?
Aber das ist ja keine, das ist ja eine Sache des Schauspiels und keine Einstellungssache. Ne?
Genau, ja,
richtig. Ja, wir hatten, am Anfang hatten wir halt mal so noch diese Shots, wo man so ein bisschen die, die da oben hängen sieht, die so aussehen, als ob sie jetzt gleich runterkommen.
Aber hier, diese, die, diese Wechsel hier, die sind gerade immer nur in zwei Einstellungen. Ja. Aber ich finde es eigentlich auch gut. Es wirkt natürlich so ein bisschen, ja, lang. Aber dann hat man wenigstens mal Zeit, die beiden Menschen reden zu hören. Also da, da kann wirklich das Gespräch, weil, weil heute würde man ja Gespräche auch möglichst kurz machen. Mhm. Ne?
Dass sie natürlich jetzt unter dem Raben sitzt, ist natürlich auch so eine schöne Symbolik, weil der Rabe natürlich auch als teilweise auch dann bei Aas dabei zu finden ist, ne, und sie ja dann auch bald tot ist.
Richtig. Und vor allen Dingen auch, Bates hat ja erklärt, dass Vögel eigentlich auch ganz viel essen, ne? Also. So, jetzt ist Norman wieder so ein bisschen gefasster, ne? Er ist wieder der freundliche Typ.
Ja, es ist ja auch dann, ne, er will wissen, wann er das Frühstück bereiten soll.
So, das war auch schön, wie die Kamera Marion gehen lassen hat und Norman wieder auffängt.
So, dass da dieses Rumkauen da, das ist übrigens auch wohl Impro gewesen von ihm. Dass er diese Sachen da rumkaut.
So, und hier haben wir ja quasi, ich weiß nicht, ob du das auch als Nebelkerze bezeichnen würdest, aber wenn er jetzt gleich durch dieses Guckloch guckt, da denkt man ja auch erst so, er ist einfach nur ein, weiß ich nicht, ein Perverser oder so.
Ein Voyeur,
würden wir jetzt Voyeur, sagen. Genau, ja, das hört sich ein bisschen
weniger nach Bildzeitung an.
Genau, richtig. Aber das, das hat ja eigentlich auch nichts. Also ich meine, das ist es ja eigentlich auch nicht, ne?
Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich finde schon, dass das was damit zu tun hat, weil jetzt kommt ja die. Er guckt sie an, wie sie sich umzieht, wie sie zur Dusche geht, und dann bricht ja die Mutter durch und bringt sie um. Ne? Also das, also in seinem Kopf, ne? Verstehst du? Das löst und, ja vielleicht diesen Eifersuchtsanfall der Mutterpersönlichkeit aus.
Okay, vielleicht war das mit dem Spannen oder mit dem Voyeurismus der Bates, der Norman.
Genau. Und das wiederum
triggert. Er hat ja auch bewusst das Zimmer 1 gegeben, ne?
Und das wiederum.
Das hat man ja auch gesehen.
Und das wiederum triggert jetzt die Mutter.
Ja, ja.
Siehst du, er geht jetzt weg, zieht sich um und kommt dann ja später rein.
Ja.
Und Hitchcock hat, glaube ich, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich es irgendwo finde, aber er hat wohl 50 Zentimeter Linsen oder Millimeter Linsen, besser gesagt, auf 35er Kameras oder andersrum benutzt. Für diesen, auch besonders für diesen Effekt.
Weißt du zufällig irgendwas darüber, ob die viel im Dunkeln gedreht haben oder nachts?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nee, weil ich denke auch, das muss ja super kompliziert gewesen sein. Aber der ganze Film wirkt ja sehr, sehr dunkel, ne?
Ja.
Also jetzt nicht wegen Schwarz-Weiß.
Ja. Und geht sie mal ihre Ausgaben durch noch. Und
jetzt reißt schon mal.
Genau. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer. So, jetzt fällt ihr ein, nee, ich tue das besser nicht in den Mülleimer, sonst könnte man das wiederfinden. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Skandalszene schlechthin. Nämlich der spülenden Toilette. Und das ist vielleicht der erste Film, der eine Toilettenspülung gezeigt hat. Zumindest wird es wahrscheinlich der erste amerikanische Film sein.
Ach so,
und das war ein Skandal damals.
Ach, das ist ja interessant. Und jetzt jetzt gleich, muss ich sagen, beginnt der Film auch hier visuell interessant zu werden. Also dieses
Duschszene hat dieses, 6 Tage zu drehen gebraucht.
Oh, wow.
Und es gibt die Legende, dass Hitchcock irgendwann das Wasser hat kalt drehen lassen für den Schrei, aber das ist wohl nicht belegt. Mhm. Also sie sagt selber immer, die haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass es warm war. Okay. Jetzt sehen wir natürlich hier, wie sich dieser Schatten langsam, wir wissen noch gar nicht, wer es ist. Wir denken zuerst, es könnte Norman sein. Jetzt sehen wir, dass die Haare nicht passen.
Ja,
jetzt haben wir
irgendwer.
Die Streicher, jetzt haben wir dieses Schnittgewitter. Wir sehen vor allen Dingen auch nie, wie das Messer wirklich in sie eindringt.
Mhm. Das stimmt. Und das ist natürlich.
Ne, einmal ganz kurz davor, aber wir sehen es.
Ja.
Und da sehen wir den Schokosirup. Die Schokosoße.
Ja.
Also, war es
genau. Ne? Ja, okay. Ja, ja. Aber das war ja im Prinzip jetzt. Das war die. Psycho-Szene.
Die Duschszene, ja, ich meine.
Ja, die Duschszene.
Was hat Hitchcock mal erzählt? 78 Schnitte für 48 Sekunden oder irgendwie sowas. Und es gibt zu der Szene auch einen Mandela-Effekt, wonach Leute behaupten, sie hätten die Szene in Farbe gesehen. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, das kann schlicht nicht sein, weil weil die kein Kunstblut benutzt haben, sondern wirklich Schokosoße. Also das hätte man nicht sehen können in der Form.
Ja, ja, aber man sieht es gut. Und da muss ich sagen, das ist halt so, ich brauche die Farbe nicht. Ich brauche die Farbe nicht.
Wir wissen ja, wie Blut aussieht.
Klar. Ja, ja.
So, und da gibt es wohl teilweise noch Augenbewegungen, die man jetzt hier sieht. Und da haben dann Fachleute Hitchcock angeschrieben, dass man das mit Belladonna-Tropfen wohl in den Griff kriegen kann. Und ab dem nächsten Film hat er das dann verwendet für solche Szenen.
Okay, also ich sehe gar nichts.
Doch, da haben wir
es einmal. Da, ja, ja, du hast recht. Ja, 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 ja.
Ja. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt übrigens auch es gibt ein schönes Kunstwerk, das sich nur mit dieser Duschszene beschäftigt, nämlich von Geoffrey Allen Rhodes, das 52 Card Psycho. Mhm. Und zwar sind das 52 Spielkarten. Und da waren so QR-Codes quasi drauf. Und das war an eine Kamera gekoppelt, die wiederum eine Leinwand. Also das Ganze auf eine Leinwand projiziert hat und die Kamera hat halt den QR-Code ausgelesen und das waren immer so quasi so, keine Ahnung, irgendwie 0,8 Sekunden Schnipsel aus dieser Szene. Und dadurch, dass das halt ein Kartendeck war, konntest du quasi die Karten immer neu mischen und quasi jedes Mal die Szene und dann die Karten entsprechend immer vom Stapel abziehen. Ach. Die Szene quasi selber immer wieder neu zusammenschneiden.
Das ist ja interessant, ja.
Und wiederum, es gibt auch noch von Douglas Gordon eine Installation mit dem Titel 24 Hours Psycho aus dem Jahr 2006, wo der Film so langsam abgespielt wurde, dass er exakt 24 Stunden dauert. Aber allein die Tatsache, dass wir mehrere solche Kunstwerke haben, spricht ja auch schon für die enorme kulturelle Bedeutung des Werks.
Ja, ja. So, jetzt denkt man natürlich auch so, der Norman ist aber auch ganz schön Psycho, weil er sozusagen hinter seiner Mutter herwischt.
Gut, er will sie halt beschützen, ne? Wir haben ja gesehen, er will ja nicht, dass sie da in diese Anstalt kommt. Das haben wir ja,
ja
schon klar gemacht. Ja. Mhm. Auch schön, wie die Zeitung immer noch da so gezeigt wird, obwohl sie ja wirklich überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und wir hatten ja auch ab und an mal über das Thema Zufälle gesprochen. In verschiedenen Folgen. Und genau das ist ja jetzt auch hier so ein Thema. Es ist ja dadurch, dass sie eben ihren eigenen Diebstahl vertuschen möchte, so gut es geht, hilft sie natürlich jetzt eben ihrem Mörder, das Ganze zu, den Mord auch ein Stück weit zu vertuschen.
Mhm.
Und ich glaube ja, vorhin hatten wir auch eine Szene, bevor er, glaube ich, da spannert, haben wir ja, glaube ich, auch gesehen, wie er einmal da in das Buch reinschaut, ne?
Ach so, auf den Namen,
in das,
ne?
Ja, in das Gästebuch.
Ja.
Und sie schreibt da ja, glaube ich, dass sie aus L.A. kommt. Und ich glaube, dass er da schon der Ansicht ist, oh, die hat was Falsches da reingeschrieben. Und dass das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum er sie dann auswählt.
Mhm.
Weil wenn wir jetzt sagen, das ist ein Vorort von, sie ist jetzt vor einem Vorort von Los Angeles und wollte zu diesem Vorort, also er hat erkannt, dass ihre Geschichte gelogen war, so.
Ja.
Das glaube ich nicht. Ja.
So, Norman legt Marion jetzt auf den Duschvorhang und hat natürlich auch Blut an den Händen.
Wischt es sich jetzt ab.
Genau. Und ich meine, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie weit da die so Forensik und so weiter schon war, aber so wie er sauber macht, das ist ja...
Nee, das ging damals, glaube ich, noch nicht.
Nee, ja.
Ich glaube, das hat damals wirklich schon ausgereicht. Also ich glaube, hier so mit Schwarzlicht und so,
ja,
das
ja,
wieder
ja.
Sieht, nee, ich glaube nicht, dass das damals ging schon.
Genau, weil er benutzt ja keinerlei Reinigungsmittel oder irgendwas und...
Nee, ich glaube, das reicht tatsächlich schon.
Ja, okay. Nee, das habe ich mir auch schon fast gedacht, weil... also es wirkt halt auch so ein bisschen so, als ob er das mal wieder tun müsste.
Ja, das davon ist ja auszugehen, sage ich mal, dass das jetzt nicht der erste Mord war.
Hm.
Wenn es nicht sogar erwähnt wird. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie es am Ende, ob das am Ende nicht sogar erwähnt wird.
Ja, es wird ja später noch erzählt, dass es noch weitere vermisste Personen gibt in der Gegend.
Ja, genau sowas.
Na, also. Ja, wir haben die ganze Zeit die Musik. Und man hat den Eindruck, dass er so ein bisschen am Überlegen ist, ja, was muss ich jetzt machen? Er steigt über sie rüber.
Ja, Tony Curtis, der war damals mit Janet Leigh verheiratet, meinte wohl auch, dass die Tatsache, dass irgendwie alle nach dem Film nur noch mit ihr über die Duschszene sprechen wollten, so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass seine Frau dann zu trinken angefangen hat und irgendwann dann auch einen Zusammenbruch hatte. Und die sich dann auch getrennt haben.
Oh. Huh.
Und es gibt auch ein bisschen widersprüchliche Reaktionen von den beiden auf diese Rollen. Also mal heißt es, dass sie dann nicht so ganz zufrieden damit waren, dass sie dann immer nur noch getypecastet wurden und nur noch damit verbunden waren. Und andere wiederum sagen, war. Und dann wiederum gibt es aber auch andere Aussagen, wo es halt heißt so, ja, wir sind froh, dass wir überhaupt so eine Rolle hatten und mit der wir auf ewig verbunden sein werden, anstatt dass wir quasi immer nur irgendwelche Rollen hatten, wegen der sich niemand an uns erinnern wird. Und also es wird wahrscheinlich auch darauf anhängen, in welchem Stadium man die gefragt hat. Ne? Wenn man die jetzt irgendwie 5 Jahre danach gefragt hat, wo sie nur solche Rollen kriegen, haben sie wahrscheinlich sich beide gedacht, oh, das ist scheiße. Und wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre nach Ende der Schauspielkarriere gefragt haben und die werden immer noch für freuen sie sich, dass sie immer noch überhaupt Leute Interviews mit ihnen führen wollen, wahrscheinlich.
Ja, wo Norman hier Marion gerade in den Kofferraum ihres Wagens packt, da muss ich sagen, da denke ich so, boah, das ist ein riesen Kofferraum, ne? Also, weil er die da auch so leicht halt einlegen kann. Ist halt
buchstäblich ein Kofferraum noch, ne?
Ja, genau.
Wo man 3 Koffer reintun kann. Das kriegst du ja heutzutage nicht mehr bei jedem kleinen Wagenrenter. Ohne die Rückbank umzuklappen.
Und ist dir gerade aufgefallen, dass Norman ihre Jacke samt Kleiderbügel in den Koffer gestopft hat?
Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber es spielt ja letzten Endes für ihn auch keine Rolle. Kauft er halt einen neuen Kleiderbügel.
Ja, aber er hängt den Vogel wieder auf.
Ja, das wäre ja auch ungewöhnlich, wenn da das Bild runterfallen würde, wenn da mal. Er muss ja immer noch damit rechnen, dass da Leute sind.
Ja.
Dass da Leute sind, dass da Ermittlungen kommen, so muss ich sagen.
Ja, ja. Hm.
Und
er schaut auch nochmal hier in den Schrank, in den Spiegelschrank im Bad, ob da vielleicht noch was drin ist von ihr. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, während Norman hier weiter aufräumt.
Ja.
Wir sind, glaube ich, ungefähr in der Mitte, nehme ich an.
Ja.
Ob du mal was zum Thema Preise und Auszeichnungen sagen möchtest?
Ein paar Sachen gibt es dazu. Also wir haben, ich glaube, zum allerersten Mal einen Bambi 1961. Gab es eine Nominierung als bester Hauptdarsteller international für Anthony Perkins. Da hat aber Rock Hudson für Happy End im September gewonnen. Dann gab es einen Golden Globe für Janet Leigh als beste Nebendarstellerin. Und dann gab es bei den Oscars 1961 nochmal eine Nominierung für Janet Leigh als beste Nebendarstellerin. Da hat Shirley Jones für Emma Gantry, Gott ist im Geschäft, gewonnen. Hitchcock war für die Regie nominiert, da hat Billy Wilder für Das Apartment gewonnen. Beste Kamera Schwarz und Weiß, da hat dann Söhne und Liebhaber gewonnen. Und das Setdesign Schwarz und Weiß war auch nominiert, hat aber auch Das Apartment gewonnen. Das war's schon.
Ja, okay, also...
Aber ist jetzt nicht so schlecht. Also klar, aus heutiger Sicht würde man vermuten, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr als ein großer Preis rausspringt. Aber wie gesagt, wir leben halt immer noch in der Zeit damals, wo eben die Toilettenspülung zeigen ein großer Skandal war.
Ja, und vielleicht muss man auch sagen, dass es manchmal ja auch Filme gibt, die eher auf lange Sicht Meilensteine sind. Und nicht unbedingt
sicherlich, man sieht jetzt ja auch erst, das ist ja immer so, das ist ja immer schade für diese Art von Film, wenn die Jahre später man erst entdeckt, diese Vorreiter, dass man dann meistens das Gefühl hat, so die hauen einen nicht mehr wirklich so vom Hocker, weil man gesehen hat, was alles danach kam. Und man sich halt immer aber erst...
Dann sieht man erst in anderen Filmen, ach, das beruht auf diesem Film, ne? Also...
Aber ich finde, gerade bei dem hier ist es gar nicht so extrem. Ich finde, der wirkt trotzdem auch noch heute über 60 Jahre später.
Ja, vor allem, wenn man mal überlegt...
Sieht man jetzt mal von sowas ab wie der Schlussszene, ne?
Ja, gut, klar. Aber wenn man mal überlegt, wo so, ich sag mal, Thriller und Krimis auch zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das sind ja Serien, ne? Also wo es auch so um Ermittlungen geht und Storytelling.
Hat er eigentlich gerade gebetet, da wo er die Hände so unterm Kinn hatte, dass das Auto jetzt
weggeht?
Könnte sein, ne?
Könnte sein, ja. So, wir haben Samstag.
Sam Loomis. Loomis haben wir ja später auch schon mal gehört in einem anderen Film, ne? Bei Scream, wenn du dich erinnern kannst. Da gab es ja Billy Loomis. Mhm. Und dazwischen haben wir noch Dr. Loomis bei den Halloween-Filmen. Und ja, eine Sache noch zum Thema, wie sehen die, das wirkt jetzt so unglaublich banal, ne? Auf einmal, da diese Unterhaltung.
Ja.
Wie stand Perkins gerade zu diesem Film? Ich würde sagen, die Frage stellt sich in dem Moment nicht mehr, wenn man merkt, dass er ja noch zwei Fortsetzungen gedreht hat in den 80ern.
Mhm.
Psycho 2 und Psycho 3, die ich beide auch mal gesehen habe. Psycho 2 kann man sich auch tatsächlich noch ganz gut angucken. Da wird er nämlich gerade quasi aus der Anstalt entlassen. Der ist dementsprechend auch wirklich 20 Jahre später gedreht worden. Und spielt auch quasi 20 Jahre danach. Und wird jetzt als vermeintlich Gehalt entlassen und kehrt wieder zurück in das Hotel und wird eben jetzt quasi überprüft. Und ja, der dritte Teil, der, sag ich mal, der steht schon sehr unter dem Einfluss der 80er-Slasher-Filme und ist leider auch wirklich nicht mehr gut. Aber den zweiten kann man sich schon noch angucken.
Naja, okay. Also ich muss sagen, dass hier der Laden von Sam auch so ein bisschen hier mit diesen Rechen da hinten und was ist das denn im Prinzip, was für eine Art von Laden?
Hardware.
Hardware, ja, okay.
Also Metallgeschäft.
Ja. Genau. Und auch so Pflanzenschutzmittel und so.
Ja, Martin Balsam kennen wir ja, glaube ich, noch aus Kap, nicht aus Kap der Angst, sondern aus Köder für die Bestie.
Mhm. So, was jetzt auch cool ist, dass eigentlich jeder irgendwas weiß, aber nichts richtig zusammenpasst. Ne, also Sam will natürlich irgendwie seine Liebelei mit Marion irgendwie verheimlichen, ist aber natürlich auch interessiert darüber, was ihre Schwester sagt.
Und was mit ihr passiert ist.
Hat natürlich auch, genau, natürlich.
Die Schwester will auch wissen, was mit ihr passiert ist und was es mit dem Typen auf sich hat.
Und? Richtig, und ihr Chef, also Marions Chef, will natürlich wissen, wo das Geld hin ist.
Ja, es ist insofern interessant. Ne? Jeder hat andere Motive, sag ich mal. Mhm. Ja, vielleicht noch einen Satz zur Duschsequenz. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar mehr später. Aber was ich ganz interessant fand auch, dass Hitchcock die wohl eigentlich stumm, also nicht stumm, sondern stumm machen wollte, drehen wollte. Mhm. Und Bernard Herrmann hat da trotzdem einen Score für geschrieben. Und als Hitchcock den dann gehört hat.
Stumm?
Also Ton,
stumm oder
tonlos scheinbar.
Tonlos, ah, okay, ja.
Oder zumindest, oder nur mit Original oder nur mit natürlichen Geräuschen. Oder was weiß ich.
Okay,
also auf jeden Fall Musik. Ja. Ohne Musik. Mhm. Und das fand er dann so gut, Hitchcock, dass er gesagt hat, okay, nee, dann nehme ich das doch mit rein. Mhm. Mhm. Und jetzt ist ganz interessant, bisher waren diese Streicher ja immer Bedrohung für
Marion.
Und jetzt würden sie aber Bedrohung für Norman.
Mhm, mhm.
Der Marion ja als den Bösen im Film abgelöst hat.
Ne? Genau. Und was auch interessant ist, dass Norman jetzt hier so auch wie so ein Vogel pickt. Mhm. Ne? Er pickt da ja seine, was auch immer, seine...
Kerne da oder was ist.
Ja.
Und das, wie gesagt, das ist wohl eine Impro gewesen von Anthony Perkins, dass er diese Dinger da immer in sich reinschaufelt.
Ah, okay, ja.
Das ist natürlich auch schön, ne? Ich mag keinen Modergeruch. Den hat er wahrscheinlich zu Hause bei seiner Mutter genug.
Ja.
Irgendwas mit Candy stand, Candy Corn, glaube ich, steht auf der Verpackung da, auf der Tüte. Da haben wir auch wieder einen Spiegel gehabt, ne?
Mhm, mhm.
Ja, das war natürlich jetzt dumm von Norman zu sagen, hier hat seit Wochen keiner mehr angehalten, ne? Weil im Gästebuch steht ja jemand.
Ja, das muss ich auch sagen. Sowohl Norman
als auch Marion.
Ja, doch. Nee, wobei Norman scheint sehr ungeschickt zu sein. Er ist nicht gut darin, jetzt zu lügen, sage ich mal.
Ja, sie ist jetzt, nimmt das ja direkt auf.
Mhm.
Ja, jetzt wird er nervös, jetzt fängt er wieder an, diese Dinger da zu kauen.
Mhm.
So, und jetzt wird er noch nervöser.
Mhm.
Auch schön, wie wir schon so eine psychologische Deutung des Decknamens kriegen vom Versicherungsdetektiv.
Mhm. Ja, da hat man, aber das war gut gespielt, dass er überrascht spielt. Mhm.
Ja, also von Perkins, also dieses, meinst du jetzt?
Ja, genau, von Perkins. Also, erkenne ich es. Ja.
Wobei das eigentlich, da kannst du eigentlich fast nur noch verlieren, ne? Da hätte er eigentlich sagen müssen, oh ja, sie hat sich aber irgendwie, hatte irgendwie was anderes an oder sowas. Oder andere Frisur sich machen lassen oder irgendwie sowas hätte er sagen müssen.
Ja, jetzt, er hat ja, glaube ich, jetzt gerade auch irgendwas gesagt von wegen, ja, es hat geregnet und ihre Haare lagen an oder so. Mhm. Also, sie war ganz nass, also. Jetzt merkt er, dass er sich um Kopf und Kragen redet.
Nein.
Also hier, was ein bisschen schade ist, ist, dass, sag ich mal, dass sein Gesicht so unscharf ist. Ne? Also man merkt, also die haben untersichtig gedreht und man merkt, dass er so ein bisschen aus der Schärfe läuft. Das ist bei auch bei Arbogast auch ein bisschen so, aber es wirkt nicht so schlimm wie bei Norman. Okay.
Ja, Psycho hat übrigens...
Jetzt ist besser.
Ja. Psycho hat übrigens noch eine weitere Bedeutung gehabt für Hitchcocks weitere Karriere. Denn Walt Disney hat ein paar Jahre später Hitchcock verweigert, in Disneyland zu drehen, weil er diesen widerlichen Film Psycho gedreht habe. Das Psychohaus gibt es übrigens als Nachbau noch immer zu sehen auf dem Studiogelände der Universal Studio Tour. Und dann ploppt dann wohl auch die Mutter im Fenster auf, wenn man da vorbeifährt manchmal.
Oh, okay. Das ist
ja. Ah, hier habe ich es jetzt nochmal. Es sind 50 mm Linsen auf 35 mm Kameras, die er benutzt hat. Insbesondere dann vorhin bei der Voyeur-Szene, weil das wohl das Format ist, was am nächsten, zumindest damals, dem menschlichen Blick kam.
Das ist natürlich auch eine super Verwirrung. Jetzt hat Arbogast ja jemanden am Fenster gesehen. Und das hilft natürlich auch jetzt erstmal bei der Verwirrung, dass da wirklich noch jemand oben ist. Ich bin ja nicht verrückt.
Ja.
Also was, wo du gerade vorhin auch von den Kameras und den Linsen gesprochen hast. Also ich muss sagen, dass mir die Objektive auch ziemlich gut gefallen, weil wir, zumindest habe ich keine erkennbaren Verzerrungen an den Rändern. Also was wirklich ja auch für hochqualitative Objektive spricht. Also die Bilder sind wirklich ziemlich von den Proportionen sauber. Allerdings merkt man auch, gerade bei 35 mm und wahrscheinlich auch dem geringen Licht, dass die doch wirklich auch mit der Schärfe zu kämpfen haben. Also die Schärfe ist da, aber manchmal nicht so ganz hundertprozentig. Ne? Also das sieht man gerade in den Close-Ups.
Ja. Oh, ich sehe gerade was. Da bin ich, glaube ich, selber mal so einem urbanen Mythos aufgelegen, weil ich sehe gerade hier, dass es wohl ein bisschen anders war mit den Stimmen von der Mutter, dass das wohl im Original drei verschiedene Leute waren, die dann zusammengemischt wurden.
Aha. Das hört sich aber in der deutschen Synchronie auf jeden Fall nicht so an.
Das gehe ich auch nicht davon aus, dass sie dafür den Aufwand betrieben haben. wenn sie denn überhaupt irgendwas davon erfahren haben. Ja, und jetzt habe ich hier auch gerade noch mal, das ist tatsächlich auch der erfolgreichste Film in Hitchcocks Karriere gewesen. Hat $800,000 gekostet und über 40 Millionen eingespielt.
Okay, ja.
Und ein Grund dafür war vielleicht auch, wo du gerade meintest, ne, Kamera ist sehr hochwertig und alles, weil Hitchcock offensichtlich auch einen großen Teil der Crew benutzt hat, mit der er schon für die Fernsehserie Alfred Hitchcock präsentiert zusammengearbeitet hat. Auch
Also es war ein eingespieltes Team. Das
und gleichzeitig hat es natürlich auch Zeit und Geld gespart. Und am 1. April 1960 haben sie geendet, die Dreharbeiten. Dann hatte er so einen Rough Cut im April. Und zu dem Moment hat Hitchcock das Gefühl gehabt, der ist gescheitert. Also, er.
Oh, nachdem er seinen eigenen Rough Cut.
Also, er war eigentlich schon bereit, das Ding für eine Folge von der Fernsehserie zusammenzuschneiden. Und hat es dann aber Bernard Herrmann gegeben, damit er noch trotzdem seinen Score erstmal machen kann.
Ja, und dann ist er. Dann hat er gesehen, welche Wirkung der hat, ne? Ja.
Und Joseph Stefano wiederum, der das Drehbuch, also den Roman zum Drehbuch adaptiert hat, der hat wohl zu dem Zeitpunkt, wo er daran geschrieben hat, auch eine Therapie gehabt, wo er sich um die Beziehung zu seiner eigenen Mutter gekümmert hat. Natürlich auch sehr schön. Und auch Hitchcock soll durchaus Probleme gehabt haben mit seiner Mutter, die auch sehr dominant gewesen sein soll.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass solche Themen also damals ja noch nicht so ausgereift waren wie heute, sage ich mal. Ne, also ich denke mal auch so Diagnosen waren ja noch viel rudimentärer und ich sag mal, heute würde man sagen klischeehafter. Ne?
Ja gut, es war halt auch noch nicht so ausgereift wie heute, ne? Vor 60 Jahren.
Genau, ja.
Und in 60 Jahren sieht das vielleicht auch noch mal ganz anders aus.
Ja, eben. Mein, ja. Abogast hat gerade das Büro durchsucht, blickt zum Haus hoch. Er hat ja kurz vorher mit Laila telefoniert und seine Informationen weitergegeben und ja auch versprochen, dass er in einer Stunde da sein wird. Und deswegen, Laila ist ja wahrscheinlich schon in L.A. Ja, war sie ja, genau. Sie war ja bei Sam im Laden.
Es gibt übrigens eine sehr schöne, auch einen sehr schönen Zufall, dass Anthony Perkins nämlich, was meinst du, was hat der als Gage gekriegt?
Ich kann mir vorstellen, gar nicht so viel.
Es sind natürlich genau $40,000.
Oh, okay.
Das ist natürlich auch sehr lustig. Hätte er ja gleich den Umschlag vom Set mitnehmen können.
Ja, genau, richtig, ja.
Aber es ist natürlich ein lustiger Zufall.
Ja, das ist, okay, aber es ist wirklich ein Zufall, ne? Das hat
also nehme ich mal an, dass es da, also ich weiß es nicht, vielleicht hat Hitchcock da auch noch besondere psychologische Konsequenzen draus sich überlegt.
Ja. Ja. Hier, also das zum Beispiel ist auch so eine Einstellung, die ich sehr filmisch finde. Und ich finde auch jetzt beginnt der Film auf einer gestalterischen Ebene nochmal eine eigene auch Dimension.
Hier,
ne,
die Kamera, also hier, diese Obersicht. Dass man auch das Gesicht natürlich nicht sieht. Und er sieht ja das Gesicht, ne? Aber wir wissen noch nicht. Gut, das sieht jetzt natürlich nicht ganz so gut mehr aus, aber ich meine, damit muss man halt leben.
Aber richtig, aber diese, dass die Kamera mit ihm runtergegangen ist, während er fällt, rückwärts. Also das muss ich sagen, wenn man überlegt, 1960 ist filmisch der Hammer.
Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob die das wahrscheinlich vor Stingens gedreht haben, ne? Vor einer Rückprojektion oder so.
Ach so, ja.
Aber gut, ich fand es auch sehr schön, dass man sein Entsetzen gesehen hat, weil er ja gesehen das Gesicht von Norman erkannt haben dürfte. Und ja, ich sehe auch gerade die Duschszene, haben sie genau in der Woche vor Heiligabend gedreht, vom 17. bis 23. Dezember 59. Ja.
Ich finde hier diese Rechen hinten, also die sehen halt
natürlich was Bedrohliches.
Bild her, ne? Auch, ja, total.
Bisschen wie der Handschuh von Freddy Krüger auch.
Genau.
Nächstes Auto versenkt. Und jetzt wird es natürlich immer schwierig.
Ach so, oder ist das Auto von Arbogast oder ist das jetzt von Sam, der Wagen?
Das müsste von Nee, es macht keinen Sinn. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass er da draußen steht, in dem Sumpf.
Ja, aber wie viel? Aber wie viele Autos passen denn da rein in diesen?
Ah, du, ich glaube, der ist nicht so klein. Ah. Ist natürlich jetzt auch schön, wenn er sieht, oh nein, es geht immer weiter. Es gibt auch ein paar Verbindungen zwischen dem Film und Hitchcocks Vorgängerfilm, nämlich Vertigo. Ja. Also nicht Vorgängerfilm, sondern einem der Filme davor. Vertigo.
Ja.
Und zwar haben wir einmal natürlich die Thematik Hotelzimmer, ist ja ein Thema in beiden Filmen. Wir haben Soul Bars beide Male mit einer sehr speziellen Sequenz. Wir haben beide Male sehr große Closen von einem Frauenauge, wo auch wieder rausgezoomt wird. Die Hauptdarstellerin stirbt in beiden Fällen so ungefähr zur Mitte des Films. Dann haben wir auch noch in beiden Fällen diesen Schuss von oben mit der Treppe, den wir gerade gesehen haben bei Arbogast. Den haben wir ja auch dann in dem Glockenturm. Beide Male wird eine Frau gesucht, die gar nicht da ist, ne? Der Tod einer Frau wird dramatisch verkündet in beiden Fällen. Und ein Arzt gibt seine Diagnose zum männlichen Hauptdarsteller ab. Ne? Bei Vertigo waren es ja dann die Höhenangst. Und hier haben wir ja dann am Ende die Diagnose von Norman. Also ist ganz interessant, ne? Obwohl es zwei so unterschiedliche Filme sind, wie ähnlich da Hitchcock scheinbar doch gearbeitet hat.
Ja. Auch eigentlich auch wieder ein cooler Satz, ne? Man hat keine Anzeige erstattet, es geht den Betroffenen nur ums Geld.
Und genau das stimmt ja nicht.
Also, ja. Aber jedenfalls versuchen jetzt Lila und Sam sich Hilfe beim Sheriff zu holen, der ja auch irgendwie extra dafür scheinbar aus dem Bett geholt wurde. Ne?
Wirkt ganz so danach, ne?
Damit hat er auch recht, ne? Wer hier nicht in Ordnung ist, ist wahrscheinlich ihr
Privatdetektiv.
Nee.
Und ein weiterer Grund für, oder ein weiteres interessantes Thema zum Thema Musik ist nämlich, dass Bernard Herrmann, weil der Film eben auch nur schwarz-weiß war, hat er sich entschieden, ich nehme nur Streicher, um quasi so auch so einen limitierten Klang herzustellen, so wie die Farben eben auch limitiert sind in dem Film, auf der visuellen Ebene.
Der Sheriff telefoniert jetzt mit Norman. Ist auch gut, wie er so antwortet und wir nur hören, ja, und was ist dann passiert? Und dann denkt man sich so, okay, es ist irgendwas passiert.
Ja, und das weiß ich gar nicht. Und jetzt, ich meine, Norman hat die anderen Kenntnisse nicht, aber wenn Norman jetzt wüsste, dass die nicht wissen, dass er definitiv dort war. Mhm. Auch interessant, ne? Dass keiner von denen dass wir jetzt diese Erfahrung haben, dass Norman Bates Mutter angeblich tot ist. Aber wenn jetzt Norman gewusst hätte gerade eben, dass niemand so genau weiß, ob Arbogast wirklich bei ihm war, dann hätte man oder hätte er ja sagen können, nö, der war nie bei mir. Und dann hätten alle nämlich geglaubt, dass der durchgebrannt ist, der Arbogast.
Stimmt. Ja. Das ist auch eine schöne Frage. Wer liegt, also wenn das die Mutter von Bates ist, wer liegt dann in einem Grab auf dem Friedhof?
Falls überhaupt noch jemand dort liegt, ne?
Genau, das ist ja dann das, was wir später noch hören.
Aber ja, interessant auch, ne, dass wir jetzt so, aber auch da ist ja noch, versucht ja Hitchcock uns jetzt ganz andere Dinge weiß zu machen, ne, dass Norman quasi da irgendwie den Tod der Mutter vorgetäuscht hat, um
So, jetzt haben wir ja dieses Gespräch.
Schön, wie die Kamera Zimmer jetzt hochfährt.
Der Mutter, ne? Genau, ja, finde ich auch. Und hier finde ich auch diese, also das finde ich jetzt auch, glaube ich, eine der stärksten Kamerafahrten. Also man denkt erst, wir gehen über die Wand drüber, dabei dreht die Kamera, schaut nach unten. Und diese Einstellung hatten wir ja eben schon mal. Und jetzt muss ich natürlich noch mal genauer hingucken, weil ich nicht genau weiß, wen trägt Norman da eigentlich? Aber das ist der erste.
Das ist der Leichnam. Also die Mumie.
Ja, das Schöne ist, man denkt so, es ist irgendwie eine Puppe. Ja.
Alle Räume hat er gut durchsucht, bis auf den Keller.
Ja, gut, bis auf den Keller, ja gut.
An Geister glaube ich nicht, ja. Das ist, finde ich, auch eine sehr interessante Zeile eigentlich, an Geister glaube ich nicht. Weil wir ja auch jetzt so kriminologisch, also jetzt, das läuft natürlich schon seit den 10er, 20er Jahren, aber trotzdem ist es ja immer noch nicht überall, gerade bei so Provinz-Sheriffs noch nicht so ganz angekommen, in so einem Übergang sind von den Ermittlungsmethoden hin zu professionelleren Methoden, hin zu Forensik, hin zu Profiling, hin zu psychologischen Analysen der Täter.
Ja. Das stimmt. Ich habe am Anfang des Films habe ich kurz überlegt, ob ich die Autofahrszenen loben soll. Und jetzt würde ich sie gerade wieder, würde ich dieses Lob doch nicht bringen, weil immer bei diesen mit der Rückprojektion gedrehten Autosequenzen stört mich immer dieses übermäßige Lenken.
Aber das ist ja jetzt...
Und das war am Anfang besser. Ne, und jetzt eben, als Sam gefahren ist, fand ich es schlimm. Weil die Straße war total gerade und er lenkt sich einen Wolf. Und das hat bei Marion am Anfang besser geklappt.
Wobei ich mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, wie das in der Zeit überhaupt war. Ne? In Zeiten vor Servolenkung und so.
Gut, ja, damit könnte man...
Weil er hat so ja auch diesen Truck da und nicht einen schicken neuen PKW.
Ja. Ja.
Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, wie das sich in der Praxis dann ausgewirkt hat.
Ja, es kann ja sein, dass die Spurstange total schlecht eingestellt war und er die ganze Zeit sozusagen gegensteuern musste.
Oder schon ganz ausgeleiert war.
Ja, genau. Sam und Lila lassen sich jetzt da eintragen. Als Gäste. Ja.
Ja, und da sieht man, dass Norman es eigentlich schon gar nicht mehr gewohnt ist, so einen klassischen Hotelbetrieb zu machen. Ja.
Mhm. Lila guckt jetzt einmal ins Zimmer 1 rein. Ja, man merkt auch, dass ja die Situation ist angespannt, ne? Also Norman ist auch nicht sehr
entspannt. Fragt sich warum, ne? Weil das jetzt 2 sind, ne? Oder schöpft der Verdacht oder geht es ihm einfach nur darum, dass da ein Mann neben der schönen Frau ist und er sie nicht haben kann?
Ah, ja.
Fühlt er sich bedroht von dem Mann.
Ja.
In Anwesenheit dieser Frau.
Mhm. Mhm.
Oder hat er einen Verdacht wegen der Ähnlichkeit? Das kann natürlich auch sein mit den Schwestern.
Mhm. Oder es kommt wirklich normalerweise niemand vorbei.
Ja, das sowieso. Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem er grundsätzlich noch darauf bereit sein, gefasst sein muss, dass auch mal Leute so übernachten und nicht nur, sich von ihm zuerst spannern und dann umbringen zu lassen.
Mhm. Gut, wenn er uns sieht, haben wir nun Duft geschnappt. Hier auch dieser trostlose Baum, der diese Blätter so hängen lässt.
Auch generell, das sieht auch schon so ein bisschen abgeranzt alles aus da. Könnte mal wieder frisch gestrichen werden. Es hat
was von so einer Western-Kulisse, weißt du, so mit dieser Veranda da und diesen einfachen Holzbalken.
Wobei mit Motel teilweise wirklich so aussehen. Aber es könnte auch mal wieder frisch gestrichen werden. Ne? Das sieht man ja trotz Schwarz und Weiß sehr deutlich.
Jetzt gehen Lila und Sam in Zimmer 1 rein, fangen an zu durchsuchen und schön auch, dass hier wieder die Schubladen aufgemacht werden. Marion hat sich ja dagegen entschieden, das Geld in der Schublade zu verstecken. So, Licht geht an im Bad. Und hatten wir nicht den Klodeckel geschlossen das letzte Mal?
Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber vielleicht hat er sie jetzt damit ein bisschen da Ausdünstungen rauskommen gemacht.
Ja.
So, natürlich auch schön, dass jetzt ausgerechnet dieser einzelne Fitzel da, der nicht in die Schüssel gekommen ist beim Runterspülen, dass der jetzt Norman zu Verhängnis werden kann.
Und eigentlich ist, was das Geld angeht, ja Norman falschen Verdacht. Nee,
ja, genau. Er hat es ja schon genommen. Er hat es halt weggeschmissen, aber er hat es trotzdem genommen. Ne? Er weiß es nicht, aber...
Richtig, aber er hat sie ja nicht... Er hat sie ja nicht umgebracht.
Ist, ja, das Geld stimmt schon. Aber das Geld genommen hat er ja trotzdem. Mhm. Ohne es zu wissen.
Das stimmt, ja.
Das ist ja gerade das, ne, das was bisher immer das Pech von Marion war, wodurch sie sich selbst in die Falle gelockt hat, dass sie Norman begegnet, ist jetzt das Pech von Norman, weil er eben nicht wusste, dass Marion offenbar gesucht wird und ein Verbrechen begangen hat. Das weiß er ja nicht.
Ja.
Schön auch noch das Handzeichen gerade eben, ne? Das Bates Haus, das übrigens wohl von der Kulisse her komplett unstrukturiert ist. Also wenn man das jetzt mit innen und außen vergleicht, passt das wohl überhaupt nicht zusammen von der Architektur her.
Ja, das gibt dem ganzen Haus auch noch mal so eine...
Also ich meine, es sieht ja sowieso schon so aus, als ob da jetzt so Dr. Jekyll rauskommen könnte oder Mr. Hyde, aber das Haus ist nicht abgeschlossen.
Ich weiß, ich weiß nicht, inwieweit das üblich war, diese Einrichtung oder diese gruseligen Gardinen da vor den Fenstern, also es ist halt alles...
Na gut, ist natürlich, ich meine, wir sind jetzt hier so schön. Südkalifornien, ne? Also das macht natürlich schon Sinn, da Gardinen vor die Fenster zu hängen, gerade wenn du so mittags da die Sonne reinknallt.
Na gut, ja.
Glauben Sie wirklich, dass man so einfach ist, verrückt zu werden?
Ja,
Norman muss es ja wissen.
Und wir gehen ja jetzt mit Laila das allererste Mal überhaupt in dieses Zimmer. Also wir haben das ja vorher noch nicht gesehen. Wir haben
immer nur davor gestanden. Der Waschtisch.
Und dann auch hier diese Einrichtung.
Ja, die haben viel Geld gehabt. Ne?
Figuren.
Deswegen, scheinbar, deswegen kann er ja das überhaupt alles so machen. Ne? Der nimmt ja nichts mehr ein. Der lebt ja von seinem Erbe hier.
Ja, stimmt.
Deswegen kann es ihm ja egal sein, ob da Leute vorbeikommen oder nicht. Und wenn sie mal vorbei... Das ist ja auch so ein Ding gewesen, ne, mit dieser Vorauszahlung. Immer wenn er jemanden umbringt, schmeißt er das Geld ja sogar weg. So, das sieht natürlich... Und wir haben halt gerade diese Doppelprojektion gesehen, wo sie sich... erschrocken hat.
Ja. Und wir denken ja im Moment noch, es muss jemand im Haus sein.
Auch schön, wie sie offenkundig schon so lange da drin gelegen hat, nach 10 Jahren, dass sich da diese Kuhle schon gebildet hat. Die paar Quadratmeter sind seine ganze Welt.
Norman sagt gerade, ja, genau, und seine ganze Welt ist ja dieses, dieser Ort da.
Wo er mit seiner Mutter leben kann. Da ist auch jetzt irgendwie ein Filmfehler, weil diese Platten, die da liegen, die kann Norman nicht als Kind geschenkt gekriegt haben. Das passt vom Erfindungszeitraum her nicht.
Achso, ja, das soll sein Kinderzimmer sein. Ja, hier mit.
Da diese Platten, die sind zu neu, sozusagen, dafür, dass er in den.
Das okay, weil wir sehen ja jetzt gleich auch, glaube ich, hier Eroica oder was.
Aber dieses Plattenformat ist halt zu neu gewesen für ihn. dass das Kind gekriegt haben könnte. Okay. Schön, wie sie da jetzt ewig lang auf den leeren Buch geguckt hat, statt dass endlich mal das Buch aufmacht.
Man sieht, wie nervös Norman ist. Ich finde diese Nervosität von Norman Ticks, ne? Ziemlich gut. Ja, sowohl in der Wange als auch am Finger.
Und auch generell so ein leichtes Hin- und Herwippen.
So, jetzt gibt's so ein Handgemenge und Norman überwältigt Sam.
Rennt ins Haus rein.
Und läuft hoch zum Haus, ja, richtig. Und Lila sieht das und ja, versteckt sich.
Rennt in den,
rennt Richtung Keller. Ja, noch nicht ganz, ne, sie wartet, bis Norman nach oben geht.
Sie kann natürlich nicht wissen, dass er im Keller suchen wird nach ihr.
Nee. Und sie ist natürlich auch irgendwie jetzt interessiert. Wenn ich schon mal im Haus bin,
weil es natürlich eigentlich ziemlich dumm ist.
Ja, klar, da kommt sie ja noch schlechter weg. Sie hätte jetzt sozusagen rausrennen können. So, sie kommt in den Keller und sieht da jemand sitzen. Ja. Jetzt tippt sie sie an und sie dreht sich von alleine um.
Und wir sehen die Mumie.
Genau. Und wieder ein Schrei.
Jetzt sehen wir auch zum ersten Mal ihn im Kostüm. Und sehen, dass er im Kostüm steckt, so meine ich. So, und es gibt eine, gut, dass er doch nicht so lange bewusstlos war, der Sam. Es gibt eine Anekdote, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber wonach Hitchcock testen wollte, den Gruselfaktor dieser Puppe. Und er soll sie angeblich Janet Leigh im Umkleideraum präsentiert haben. Und also die wusste halt nichts davon und kommt rein und dann hockt da die Mumie drin.
Ja.
Und er stand dann nur daneben und meinte dann, okay, das können wir machen, als er den Schrei gehört hat. Und den Kopf.
Wir haben übrigens den 17. Dezember, nur kurz.
Und den Kopf wiederum hat er, den Kopf hat er der Cinémathèque Française geschenkt. Als Ausstellungsstück. Ja, jetzt kommen wir zu der berühmten Szene, die so ein bisschen, aus heutiger Sicht ist sie überflüssig, weil wir als Publikum heute sie nicht mehr brauchen. Ne? Weil wir, also so als durchschnittlichem Zuschauer solcher Filme ist uns bewusst, dass es diese Art von psychischen Krankheiten gibt.
Ja, und auch die Erklärung wirkt so ein bisschen, zu einfach. Ich glaube, das ist heute auch differenzierter noch. Ne?
Also, ja gut, ich sag mal so, das ist jetzt natürlich auch, ich meine, das ist jetzt kein Fachsymposium für, das muss man ja auch bedenken, ne? Sondern da sitzen ja ein paar Polizisten, ein paar Provinzpolizisten, die auch von sowas wahrscheinlich noch nie gehört haben groß, die vielleicht alle zum ersten Mal mit einem Psychiater zusammenarbeiten gerade.
Ja.
Und halt zwei Zivilisten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil...
Nee, schlimm finde ich es auch nicht. Aber man würde es, wie du eben auch sagtest, also wir brauchen es eigentlich heute nicht mehr und man würde es auch nicht mehr so machen.
Ja. So, ja, das ist auch, aus heutiger Sicht ist es auch viel zu lang da, diese Erklärung, ne? Muss man auch sagen. Aber... Man muss halt immer bedenken, ne? Wir sind im Jahr 1960, es gab das halt in der Form bisher noch nicht. Also es gab es immer mal wieder angedeutet, aber da war das halt schon viel früher klar, dass das geistig Kranke sind. Das ist dann nicht erst in der letzten Szene oder in der vorletzten Szene des Films erst enthüllt worden. Ne? Und das ist eben das Ding.
Ja.
Und ich meine, warum erklärt jetzt auch der Psychiater, also woher will er wissen, dass er die Leiche der Mutter gestohlen hat? Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Polizei, das herauszufinden.
Ja gut, das ist ja naheliegend, wenn die Mutter begraben wurde. Wir haben ja vorher erfahren, dass es ein Grab von ihr gibt und sie ist begraben worden. Dann heißt es ja, da muss er sie ja geklaut haben, sonst hätte er sie ja nicht.
Richtig, aber das wäre ja jetzt nicht die Aufgabe des Psychiaters, das zu sagen, ne? Das ist ja eigentlich dann die Ermittlungsaufgabe. Ja, gut, aber
das ist, jetzt bist du aber sehr, sehr nitpicky.
Also. Nee, das stimmt. Aber man muss ja den Film jetzt auch noch zu Ende bringen. Und das muss ich zum Beispiel auch sagen, das würde ich auch sagen, es ist stark an dem Film, dass er abschließend ist.
Mhm. Also das ist nicht quasi endet, das nicht jetzt im Keller endet und Norman wird überwältigt,
richtig.
Oder Norman wird erschossen oder so, wie man es vielleicht heute machen würde. Und die beiden liegen sich nur in den Armen und gut ist.
Mhm. Ja, verstehe. Und das haben wir ja auch, glaube ich, schon öfters bei Filmen diskutiert, wie wichtig das Ende ist und sich da eigentlich so zeigt, ob eine Geschichte funktioniert, in sich schlüssig ist.
Ja. Da haben wir den Transvestit. Da.
Ja. Mhm.
Ja, jetzt hast du ja den Film, glaube ich, zum ersten Mal wirklich am Stück gesehen gehabt in der Vorbereitung und heute jetzt auch nochmal. Wird denn der Film deiner Ansicht nach der ganzen, dem ganzen popkulturellen Rattenschwanz, der an ihm jetzt dranhängt, bis hin in die bildende Kunst und ins MoMA hinweg gerecht? Oder siehst du den nicht so stark an?
Ich würde schon sagen, dass er dem gerecht wird. Allerdings würde ich auch hinzufügen, dass man sich mit ihm schon aktiv beschäftigen muss. Also ich meine, anders als zum Beispiel bei Casablanca, ne? Mhm. Bei Casablanca, wenn man den schaut, also auch heute schaut, würde man sagen, deshalb. Und ich finde, diesen Effekt hat man bei Psycho zum Beispiel nicht. Man muss schon ein bisschen drüber reden und sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht hilft auch unser Kommentar dazu, mehr zu verstehen.
Das ist jetzt auch nochmal ein sehr schöner Schuss, finde ich. Ne? So, das wirkt, man weiß schon gar nicht mehr, ist er jetzt in der, das scheint ja keine Gefängniszelle zu sein, das muss ja das Vernehmungszimmer sein, aber es wirkt so leer.
Mhm.
Ne? Und jetzt ist das Fenster weg, jetzt ist er ja ganz irgendwo im Nirvana, jetzt ist er ja auch ganz mit seinen Gedanken.
Genau, und diese Decke auch nochmal, die gibt dem Ganzen so ein bisschen so Zwangsjackencharakter. Ja. Ne, so eingewickelt. Und hier muss man wirklich sagen, das ist so der Eindruck, ich finde, Norman ist total psycho.
Ja, er ist ja dann auch 20 Jahre in der Anstalt.
Ja. Und ich finde, er schielt er hier auch ein bisschen, ja, ne?
Kann schon sein, ja. So, und jetzt musst du gleich mal aufpassen. Guck mal ganz genau auf das Gesicht.
Ja.
Siehst du es? Hast du es gesehen?
Ah, ja, diese Blende.
Wie er da nochmal das Gesicht von der Mumie reingeschnitten hat.
Ja.
Das ist natürlich auch ganz großartig. Und auch, ich finde es eine ganz interessante Art, dass er jetzt in die Bergung von dem Auto nochmal zurückschaltet. Und dann, weil das ist ja eigentlich so mit das, was uns jetzt am wenigsten noch interessiert. Aber ich fand es ganz, aber es ist, finde ich, total interessant, dass er da diesen einen Frame noch reingeschnitten hat als Überblende, um das nochmal zu verdeutlichen. Und Hitchcock hat drei Fassungen angefertigt. Einmal die
fürs Ende?
Nee, insgesamt.
Oder vom gesamten Film.
Einmal die wir gesehen haben. Einmal eine, wo das nicht war. Und einmal eine, wo er das schon früher einmal, wo Norman, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber einmal, wo Norman da am Sumpf steht, wo das auch drin ist. Und er hat sich dann am Ende für diese entschieden.
Finde ich, weil es die beste Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Klasse. Markus,
du hast ja schon ein bisschen was gesagt zum Film.
Genau. Willst du auch noch mal so abschließend was zusammenfassen? Also, vielleicht auch selber die Frage beantworten, die du mir gerade gestellt hast?
Ja, also ich finde schon, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen als du. Der Film funktioniert auch heute noch fast perfekt. Wie gesagt, klar, schwarz-weiß und bisschen lange das Pacing manchmal. Und klar, die Schlussszene braucht heute niemand mehr. Das heutige Publikum auch nicht mehr. Mhm. Aber wenn man das jetzt alles wegnimmt, dann haben wir immer noch eine wahnsinnig gute Story. Wir haben eine sehr knappe Story, die sehr schnell, die dann am Ende sehr schnell wird. Ne? Für Norman wird es ja dann, nachdem er sie umgebracht hat, geht das für Norman ja alles sehr schnell plötzlich. Wir haben diese mehrfachen Twists, inklusive der Mutter, inklusive dessen, dass wir ja gar nicht so genau wissen, wohin geht das eigentlich. Die eigentliche Handlung fängt erst so nach gefühlt einem Drittel des Films überhaupt an. Wir haben Figuren, ne, die Schwester, also Laila und der Versicherungsdetektiv, die kommen ja erst so im letzten Viertel des Films überhaupt vor und sind ja dann doch auch wichtige Figuren plötzlich. Und es wirkt irgendwie nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern sie funktionieren, weil eben der Vorbau so gut ist. Ne? Und ich habe ja gesagt, theoretisch könnte man das auch alles schneiden da bis zu dem Moment, wo sie da auf der Landstraße fährt. Könnte man natürlich immer noch, aber dann hat man natürlich diesen Vorbau mit Sam nicht und den 40.000. Und das ist eben das Brillante. Es ist, an sich hat es nicht mit der Story zu tun und trotzdem schafft es Hitchcock oder Stefano, da die Grundlage zu legen für das, was alles später noch im Film kommt, obwohl man das Gefühl hat, beim oberflächlichen Gucken, das spielt gar keine Rolle.
Und ich würde da, du bringst mich da gerade auch noch mal auf so einen Punkt, wenn man jetzt mal sich Thriller von heute anschaut oder auch Krimis, dann muss ich sagen, komme ich hier bei Hitchcocks Psycho sehr gut mit den Figuren mit, also mit den einzelnen Charakteren. Und ich habe oft das Gefühl, dass bei heutigen Thrillern oder auch Krimis man viel mehr mitdenken muss. Also so aktiv. Und ich oft das Gefühl habe, oh, ich verstehe gar nicht, was passiert denn jetzt? Und hier ist es wirklich, man hat das Gefühl, Hitchcock kommt da sehr gut an diese 100% ran.
Ja,
um mitzukommen, ne?
Ja, und vielleicht noch, also visuell haben wir ja schon ein paar Sachen zugesagt, ne? Ist der Film auch wirklich gut und hervorragend. Über den Score brauchen wir, glaube ich, uns auch nicht groß unterhalten. Der ist gerade in den Spitzen, ne? Das berühmte Psycho-Theme ist eben, ist ja für sich genommen schon eine popkulturelle Ikone.
Ja.
Und ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, die brillante Leistung von Anthony Perkins da. Dieses Spiel, das ist natürlich auch großartig, was er da abzieht. Was ja auch wirklich keine leichte Rolle ist.
Nee, das stimmt.
Ja.
Ja, danke. Markus, wenn du nichts mehr hast.
Nee, außer einen Dank an dich und alle anderen, die uns zugehört haben.
Genau. Dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr heute mit uns Psycho von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960 geschaut und mitverfolgt habt. Hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, dann schaut auf martinbornemeyer.de vorbei in der Podcast-Beschreibung oder auch auf I Went to Films. Dort gibt es einen Link zu unserer Steady-Seite. Wir freuen uns über euren Beitrag. Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank und bis dahin.
Ciao. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.